Liebe CT-Gemeinde, zu Hause und weltweit an den Bildschirmen. Tolle Idee, die Sache mit der Playmobil-Geschichte. Und weil die Geschichte so wichtig ist, hören wir sie heute gleich nochmals. Wir hören sie als Predigtext nach dem Johannesevangelium. Und wer genau aufpasst, wird merken, dass dort ein paar Akzente anders gesetzt werden. Ich lese aus Johannes 12, ab Vers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Liebe CT-Gemeinde, liebe Freunde, als ich zusagte, am 5. April die Predigtdienste zu übernehmen, da war mir klar, dass die Gottesdienstgemeinde im CT ziemlich ausgedünnt sein würde. Ein großer Teil von euch freute sich auf die Freizeit in Cuxhaven. Nun bin ich hier im Christhaus und es sind noch weniger. Wir sind gerade mal 7 Leute hier im Raum. Andererseits sind wir durch die Live-Übertragung mehr als sonst. Letzte Woche waren über 200 auf dem YouTube-Kanal zugeschaltet. Eine große Gemeinschaft. Vermutlich sind wir jetzt sogar mehr als in Cuxhaven. Um eine große Menge geht es auch beim Auftakt in Jerusalem. Es ist der Auftakt für eine Woche, die einen Wendepunkt in der Weltgeschichte bedeutet. Es beginnt verheißungsvoll. Eine große Menge kommt Jesus entgegen. Ich weiß nicht, was das bei euch auslöst. Manche werden sich in Zeiten des Kontaktverbots danach sehnen, endlich wieder einmal ein Bad in einer Menschenmenge nehmen zu können. Im Gottesdienst im Christhaus, beim Willow Creek Kongress oder im Fußballstadion, bei einem Popkonzert oder bei einer Fridays for Future Demo. Wieder andere fühlen sich in der Masse ziemlich unwohl und beklemmt. In Corona-Zeiten kommt noch die Furcht vor einer Ansteckung dazu. Nein, lieber auf Distanz bleiben. Was für ein Kontrast. Bei uns steht das Leben still und dort in Jerusalem steppt der Bär. Heute nicht, da ist es vermutlich ähnlich ruhig wie bei uns. Ein extra Gruß an den CT in Jerusalem. Jesus bekommt eine große Bühne, geradezu einen Staatsempfang. So steht es auch wörtlich da. Sie gingen ihm zum Empfang entgegen. Da wird ein Begriff verwendet, der sonst zur feierlichen Einholung hochgestellte Persönlichkeiten verwendet wird. Jesus bekommt den Empfang, den er verdient hat. Wenn Albert Frey damals schon dabei gewesen wäre, er hätte gesungen: Alle Ehre, König Jesus, unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König bist du. Nachher singen wir's. Jerusalem ist bis in die letzte Ecke gefüllt mit Menschen. Von überall her sind sie zum Passafest gekommen. Eine unüberschaubare Menge. Die Festpilger nehmen Palmzweige in die Hand. Davon hat der Palmsonntag seinen Namen bekommen. Von den Palmzweigen, nicht von Palmbrezeln oder anderen Bräuchen. Und von den Palmzweigen ist nur hier, nur im Johannesevangelium die Rede. In den anderen Evangelien ist von Zweigen, von Büscheln und anderem Grünzeug die Rede. Palmzweige gibt's nur hier. Sie haben einen kräftigen Symbolgehalt. Mit Palmzweigen werden Siege gefeiert. In Aschkelon, im Süden Israels am Mittelmeer, da ist in Ausgrabungen eine Abbildung der Siegesgöttin Nike zu sehen. Die schreibt sich wie die Sportmarke Nike, wird aber anders gesprochen. Also die Nike mit ihrem Palmzweig, die steht dafür, die römische Weltherrschaft verbirgt Sieg und Frieden. Das war die offizielle Ideologie. Nicht alle fanden das so gut. Ganz anders bei Jesus. Seine Herrschaft, den Frieden, den er bringt, der ist von anderer Art. Aus vollen Kehlen erklingt dann der Hosianna-Ruf mit Worten aus dem Alten Testament, aus Psalm 118. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir werden nachher auch noch ein Hosianna-Lied singen. In der derzeitigen Lobpreiskultur steht Hosianna für einen Jubelruf. Ursprünglich war es ein Hilferuf, ein Ruf an Gott aus der Not. Hosanna, hilf doch, rette doch. Gott wird um Hilfe angefleht. Er ist der, der retten kann. Aus diesem alten Hilferuf wird beim Einzug in Jerusalem ein Jubelruf. Das Hosanna klingt schon fast wie ein Halleluja. Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Allen, die Psalm 118 im Ohr haben, muss es auffallen, dass da eine kleine, aber wichtige Ergänzung dabei ist. Der König von Israel, das fehlt im Alten Testament, das wird hier im Jubel für Jesus dazugefügt. Damit soll klargestellt werden, der im Namen Gottes kommt, ist der Messias, der Gesalbte, der Christus. Endlich ist er da, der lang ersehnte König, der Gerechtigkeit und Frieden schaffen wird. Die Fantasien werden noch weitergegangen sein. Jesus als Messias, als König, das ist doch der, in dem die uralten Verheißungen Wirklichkeit werden. Der Sieg über die Feinde, ein Ende der grausamen Herrschaft der Römer, Frieden, Gerechtigkeit, keine Unterdrückung mehr. Alle diese Hoffnungen brechen sich im aufbrausenden Jubelbahn. Es ist schon eine besondere Erfahrung, in so einer begeisterten Menge mit dabei zu sein. Das steckt an. Und Jesus? Jesus kommt nicht hoch auf dem Schlachtruss daher, nicht mit Streitwagen und militärischer Macht, sondern auf einem Eselchen. Im Unterschied zu den anderen Evangelien kommt bei Johannes der Esel nicht vor dem Einzug, sondern erst hier ins Spiel. In der Verkleinerungsform ist von einem Eselchen die Rede. Wie niedlich, ein Eselchen, wie in einem Streichelzoo. Aber passt das zu einem König? Gleich danach wird deshalb ergänzt, dass das eine tiefere Bedeutung hat. Jesus auf einem Eselchen, das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Zu verstehen ist das von einem Bibelwort aus dem Buch des Propheten Sacharja her. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Jesus kommt als demütiger König, als Friedenskönig. Das ist auch im Sacharja-Buch klar, denn dort geht es weiter. Ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Jesus, der Friedenskönig. Er kommt nicht mit weltlicher Macht, aber er ist mit göttlicher Vollmacht ausgestattet. Was für ein Kontrast, der von Gott berufene König, Gottes Zeuge für die Wahrheit. Auf einem kleinen Esel kommt er zu uns Menschen, ganz ohne weltliche Macht. Gerade darin kommt Gottes Wille in der Heiligen Schrift zur Erfüllung. Gott kommt nicht von oben, er kommt in Niedrigkeit. Er will uns Menschen auf Augenhöhe begegnen, ungewohnt, überraschend. Kein Wunder, dass das nicht alle sofort geblickt haben. Ausgesprochene Spätzünder sind die Jünger Jesu. Die stehen dabei und staunen, aber sie verstehen noch nicht ganz, was da geschieht. Erst später, erst nach dem Geschehen von Kreuz und Auferstehung geht ihnen ein Licht auf. Sie bekommen einen Blick für die tiefen Dimensionen, einen Blick dafür, dass das gerade so von Gott gewollt war. Jesus als der König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Nur wenig später wird Pilatus Jesus fragen, bist du ein König? Und Jesus wird antworten, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus als König. Ein Motiv, das sich durch das ganze Johannesevangelium hindurchzieht. Es beginnt schon ganz vorne, gleich im ersten Kapitel. Nathanael bekennt, als er Jesus begegnet ist, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Später eine andere Szene. Jesus versorgt eine große Menge von 5000 Menschen auf wundersame Weise mit Brot. Die sind so begeistert von Jesus, dass sie ihn zum König machen wollen, zum Brotkönig sozusagen. Dann hier der Einzug in Jerusalem. An den Tagen danach der Weg ins Leiden, die Gefangennahme, der Prozess, die Kreuzigung. Alles das hat mit einem König eigentlich reichlich wenig zu tun. Aber auf hintergründige Weise ist das Königsmotiv präsent. Jesus bekommt eine Dornenkrone. Er wird als König der Juden verspottet. Und über dem Kreuz die Inschrift Inri, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Pilatus will Jesus und das jüdische Volk damit verspotten. Was für ein jämmerliches Volk, was für ein jämmerlicher König. Bei alledem wird deutlich, es braucht von Gott geöffnete Augen, um zu erkennen, wer Jesus in Wahrheit ist, was für ein König er ist. Gottes Geist schenkt die Erkenntnis. Dort am Kreuz scheint Gottes Herrlichkeit auf. Wir können nicht unsere Vorstellungen von einem König zugrunde legen. Die Bibelworte wollen uns zeigen, wie Jesus als König verstanden werden will. Ein Tipp für euch in der kommenden Woche. Nutzt sie dazu, dem nachzuspüren, euch von Gott die Augen öffnen zu lassen für ein tieferes Verständnis des Weges Jesu. Im Lesen der Bibel, im gemeinsamen Gebet und Gespräch, durch gehaltvolle Lieder und Musik zur Passion, durch ein gutes Buch oder einfach in stillem Nachsinnen. Von den Jüngern geht der Blick nochmals zur Menge. Es hat einen Grund, dass so große Erwartungen mit Jesus verbunden werden. Jesus hatte Lazarus von den Toten auferweckt. Der läuft nun lebendig umher, sehr zum Ärger mancher. Das spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Und kurz vor unserer Geschichte ist zu lesen, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Erwartungen sind da. Ist es nur Sensationsgier oder ist das nicht auch ein wenig die Hoffnung, selber etwas von der Lebensmacht Jesu zu spüren? Wenn da einer ist, der Tote zu neuem Leben erwecken kann, dann kann der doch sicher auch in meinem Leben Neues schaffen. Dann kann er doch sicher auch bei mir das beleben, was erstorben ist, an Hoffnungen, an Beziehungen. Was an Lazarus geschehen ist, war ein Zeichen. Ein Zeichen weist auf etwas anderes hin. Für die Menge war es das Zeichen dafür, dass Jesus der Richtige zum Regieren ist. Die Jünger verstehen später, dass das Zeichen noch viel weiter weist. Die Auferweckung des Lazarus weist nach vorne auf das, was mit Jesus geschehen wird. Auch er wird nicht tot im Grab bleiben. Auch an Jesus wird Gottes Macht sichtbar werden. Gottes Macht, die stärker ist als der Tod. Darum geht es. Um Leben, über das der Tod keine Macht mehr hat. Letzten Endes um ewiges Leben. Darin kommt das Königtum Jesu zur Erfüllung. Liebe Freunde, ganz unterschiedliche Menschengruppen treten hier auf. Da ist die Menge, die blickt es. Die Jünger, die blicken es erst später, worum es geht. Und schließlich die Pharisäer, die eigentlich gar nicht blicken, was geschieht. Ungewollt bringen sie doch zur Sprache, was geschieht und was geschehen wird. Alle Welt läuft ihm nach. Oder anders übersetzt, die Welt läuft hinter ihm her. Das ist hier etwas Schönes und zugleich Hintergründiges. Bei den Pharisäern klingt das resignativ. Wir können eh nichts gegen ihn ausrichten. In ihrer Sicht war das mit Jesus so ähnlich wie das Coronavirus. Trotz aller Gegenmaßnahmen breitet sich die Sache unaufhaltsam aus. Man kann es vielleicht ein bisschen abbremsen, aber richtig stoppen geht nicht. Zugleich weist ihr Wort ungewollt prophetisch nach vorne. Die Welt läuft hinter ihm her. Die Gegner Jesu sind es, die umfassende Dimension des Auftrags von Jesus zur Sprache bringen. Die Welt läuft hinter ihm her. Seit Jesus zieht sich eine Spur der Nachfolge durch die Geschichte. In aller Welt gibt es Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Menschen, die hinter Jesus herlaufen. Eine weltumspannende Gemeinschaft von denen, die Jesus zujubeln und in ihm ihren wahren König erkennen. Die Welt läuft hinter ihm her. Bist du auch dabei? Oft ist zu hören, die Menge, die heute Jesus zujubelt, ruft schon wenige Tage später, kreuzige ihn. Vermutlich ist das auch nicht ganz falsch. Trotzdem sollten wir den großen Bahnhofer Jesus nicht gleich abwerten. Woher weiß man, dass das alle dieselben sind? Hier jedenfalls haben wir keinen Hinweis, dass der Jubel über Jesus nicht echt oder nur oberflächlich ist. Mag sein, dass die Menschen noch nicht alles durchschauen, noch nicht den Überblick haben, aber sie sind auf der richtigen Spur. Jesus wird als König empfangen und er ist in Wahrheit ein König. Deshalb ist der Jubel angemessen. Punkt. Liebe Freunde, wir brauchen beides. Den spontanen und begeisterten Jubel der Menge. Die Hoffnungen und Sehnsüchte, die mit Jesus verbunden werden. Menschen, die mitbekommen haben, wie Jesus Lazarus zu neuem Leben erweckt und nun ganz gespannt und erwartungsvoll sind, dass Jesus auch ihnen helfen wird. Menschen, die Erfahrungen mit Jesus machen wollen, die Erwartungen haben. Menschen, die ihre Gefühle mit hineinbringen, die sie im Jubel, im Lobpreis zum Ausdruck bringen. Das ist das eine. Aber wir brauchen auch das andere. Einen Glauben, der über den spontanen Jubel hinaus, über die momentanen Erfahrungen mit Gott hinausreicht. Einen Glauben, der auch dann noch trägt, wenn die Erfahrungen ausbleiben, wenn der Jubel verstummt. Einen Glauben, der tiefer geht, eine Hoffnung und Ausdauer, die über die Erfahrungen des Augenblicks nach vorne schauen. Ein Glaube, der auch in Zeiten des Leidens, des Zweifels, des Scheiterns, in Zeiten von Corona und in der Karwoche auf den König blickt, der in Niedrigkeit gekommen ist. Einen Glauben, der tief in der Bibel gegründet ist und die Linien des Handelns Gottes erkennt. Die Verheißungslinien, die vom Alten Testament zu Jesus reichen, von Jesus in unsere Gegenwart und dann weiter in Gottes Zukunft. Wir brauchen beides. Wer mich kennt, weiß, dass ich eher der zweite Typ bin. Ich muss mir deshalb sagen lassen, die anderen, die Jesus zujubeln, die mit den Erfahrungen und dem Lobpreis, die sind genauso wichtig. Liebe Freunde, wir feiern heute den Palmsonntag, Auftakt in Jerusalem. Der Einzug in Jerusalem kommt noch an einer anderen Stelle im Kirchenjahr vor. Wisst ihr wann? Richtig, in der Adventszeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Eine ganze Reihe von Adventsliedern greift den Jubel der Menge auf. Eine ganz andere Perspektive. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Jesus zieht ein. Und die Frage an mich, an dich, die Frage an uns als Gemeinde ist, wie empfange ich, wie empfangen wir diesen König? Advent, Zeit der Erwartung. Am Palmsonntag ist der Akzent ein anderer. Was hier geschieht, mündet ein in Kreuzigung. Auferstehung Jesu, Auftakt in Jerusalem. Der Einzug steht nicht für sich, er ist Teil des Weges Jesu, Teil des Weges, der ans Kreuz führt. Die wahre Tragweite dessen, was hier geschieht, wird erst von Karfreitag und Ostern her verständlich. Einzug in Jerusalem. Liebe Freunde, Advent und Passion verbinden sich. Nehmt das als zwei Perspektiven, die euch helfen können, Teil des Geschehens zu werden. Auf der einen Seite Passionszeit, Jesus nachfolgen, meinen persönlichen Weg hinter Jesus hergehen, in seiner Spur bleiben. Auf der anderen Seite Advent, auf Jesus warten, ihn empfangen, ihm zujubeln, den Weg bereiten. Ich persönlich in meinem Herzen, wir gemeinsam als Gemeinde und dann in dieser Welt. Ja, auch diese Welt wartet sehnlich darauf, dass ihr König kommt. Dass er dem Coronavirus Einhalt gebietet, dass er allem Unrecht und Leid ein Ende setzt, dass der, der am Kreuz Frieden geschaffen hat, endlich kommt und sein Werk vollendet. Und wir stehen mittendrin, als Hoffende und Wartende, als Jubelnde und Feiernde. Gottes Friede sei mit euch. Amen. Nach einem kurzen Moment der Stille kommt der Lobpreis heute ganz bewusst nach der Predigt. Er führt das weiter, was damals in Jerusalem geschah. Heute mit Liedern zum Advent und zum Palmsonntag, auch in Corona-Zeiten. Auch dann, wenn der Lobpreis alleine zu Hause nicht so klingt wie in großer Gemeinschaft. Denk daran, wir sind untereinander verbunden und nicht nur untereinander. Wir sind verbunden mit dem großen Chor der Engel im Himmel.